Wir wollen uns also heute Morgen beschäftigen mit den fünf Büchern Mose, und zwar im Sinn einer Übersicht. Dabei sollen wir vor Augen haben, dass das Gesetz Mose eigentlich die Grundlage überhaupt der ganzen Bibel ist, die Ausgangslage der gesamten biblischen Offenbarung, und diese Grundlage bildet in sich selbst wieder eine wunderbare Einheit. Aber vielleicht um zu beginnen, wollen wir sehen, wie die ganze Bibel eigentlich eingeteilt ist. Und dabei erkennen wir dann, wie der erste Teil der Bibel eben das Gesetz Mose, die fünf Bücher Mose ist. Wir haben da unter dem Titel zur Einteilung der Bibel zuerst das Alte Testament, das der Herr Jesus selbst in seiner Dreiteilung erwähnt in Lukas 24. Das Gesetz, die Propheten und dann die Schriften. Wir lesen dazu aus Lukas 24. Der Auferstandene erscheint den Emmaus-Jüngern und sagt in Vers 26: Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Dann in der Mitte der Jünger, in Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Wir haben hier diese drei Ausdrücke: das Gesetz Moses, die Propheten und die Psalmen. Das entspricht genau der jüdischen Einteilung der Bibel. Unsere Einteilung folgt nicht der hebräischen Bibel, sondern der ältesten griechischen Übersetzung, der Septuaginta. Das ist nicht schlimm, aber man muss es einfach wissen, dass das ein bisschen anders ist. Und zwar haben die Juden die Bibel so eingeteilt: zuerst die fünf Bücher Mose, das wäre das Gesetz Mose hier. Und dann kommen die Propheten, wobei die Propheten unterteilt werden in die früheren und die späteren Propheten. Das überrascht: zu den frühen Propheten gehört Josua, Richter, Samuel und Könige. Also das, was wir als historische Bücher bezeichnen, aber geschrieben eben von Männern unter Inspiration Gottes, und darum waren das bereits frühe Propheten. Dann die späten Propheten sind das, was wir unter Propheten verstehen, nämlich Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Nachher kommt ein dritter Teil. Im Allgemeinen nennen die Juden ihn die Schriften oder der Herr Jesus hier die Psalmen, weil die Psalmen am Anfang standen von diesem letzten Teil. Das ist dann Psalmen, Hiob, Sprüche, Ruth, Hohes Lied, Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel, überrascht. Daniel war eben nicht nur Prophet, sondern auch Staatsmann. Und wahrscheinlich deswegen hat man dieses Buch hier eingeteilt. Dann Esra, Nehemia und es schließt ab mit Chronika. Also 1. und 2. Chronika. Das wäre der dritte Teil. Übrigens hat man auch unter den Handschriften in Qumran, unter den Manuskripten, die jetzt erst vor einigen Jahren endlich veröffentlicht worden sind, hat man auch eine Handschrift gefunden, wo genau diese Einteilung gemacht wird. Das Gesetz Mose, die Propheten und die Psalmen. Also aus vorchristlicher Zeit. Also der Herr Jesus hat nicht eine neue Einteilung hier gemacht, sondern eine Einteilung, die eben üblich war. Und weiter ist zu sagen, dass 2. Chroniker am Schluss der Bibel steht, überrascht eigentlich auch nicht, denn der Herr Jesus sagte ja in Lukas 11, in seiner Gerichtsankündigung an die Pharisäer, sagt ihr, dass Gott sie zur Rechenschaft ziehen wird? Lukas 11, Vers 50. auf dass das Blut aller Propheten, welches von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Von dem Blut Abels bis zu dem Blute Zacharias, welcher umkam zwischen dem Altar und dem Hause. Nun, der Mord an Abel steht ja im ersten Bibelbuch, 1. Mose 4. Und dann haben wir hier die Ermordung von einem Zacharias, der umkam zwischen Altar und Tempelhaus. Das ist eine Ermordung, die uns berichtet wird in 2. Chroniker. Und damit sagt der Herr gewissermaßen, indem er eine Ermordung aus dem ersten und dem letzten Buch des Alten Testamentes erwähnt, gewissermaßen alles früher vergossene Blut der Zeugen Gottes wird von euch gefordert werden. Das macht also deutlich, dass der Herr Jesus selbst auch von dieser Einteilung ausging. Gut, das wäre also eine Dreiteilung für das Alte Testament. Jetzt hat aber der Herr Jesus auch das Neue Testament angekündigt, und zwar an diesem denkwürdigen Vorabend, als die Schatten von Golgatha bereits auf ihn gefallen waren, in Johannes 14 bis 16. Der Herr Jesus kündigte das Kommen des Heiligen Geistes an, und da lesen wir 14, 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Herr Jesus sagte also, der Heilige Geist würde kommen und die Jünger erinnern an seine Worte. Und das hat sich unter anderem, es bezieht sich nicht allein darauf, aber unter anderem in der Abfassung der vier Evangelien niedergeschlagen. Denn da haben wir insbesondere die Worte des Herrn hier auf Erden. Der Heilige Geist hat die Schreiber inspiriert und erinnert an diese Dinge, damit diese vier Evangelien verfasst werden konnten. Darum können wir also die Evangelien als einen ersten Teil des Neuen Testaments bezeichnen, die Erinnerung. Weiter, Kapitel 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Der Heilige Geist sollte das Zeugnis ablegen über den Erlöser. Und dieses Zeugnis finden wir schriftlich, insbesondere in der Apostelgeschichte. Denn da haben wir als einziges kirchengeschichtliches Buch der Bibel, haben wir die ersten drei Jahrzehnte der Missionsgeschichte beschrieben. Das Zeugnis von dem gestorbenen und auferstandenen Messias. Und wieder, dieser Vers beschränkt sich nicht darauf, aber in der Apostelgeschichte ist das ganz besonders in Erfüllung gegangen. Weiter, Kapitel 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Und dann Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Also der Heilige Geist sollte kommen und neue Offenbarungen bringen, die bis anhin noch nicht gegeben worden waren. Nun, das finden wir ausgesprochen erfüllt in der Abfassung der 21 Briefe im Neuen Testament, die Briefe von den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments. Die ganze Wahrheit, die volle Offenbarung. Und da können wir auch besonders denken an all die Geheimnisse in den Paulusbriefen, all diese Enthüllungen von Dingen, die im Alten Testament völlig verborgen waren. Und weiter, Vers 13, noch der letzte Satzteil. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Die Zukunft wird uns im Neuen Testament ganz ausgesprochen im letzten Buch der Bibel mitgeteilt, in der Offenbarung. Natürlich gibt es auch andere prophetische Teile im Neuen Testament, aber das einzige 100% prophetische Buch im Neuen Testament ist die Offenbarung, und damit bildet sie einen Teil für sich. Wir können also das Neue Testament einteilen als die Evangelien, die Erinnerung, dann die Apostelgeschichte, das Zeugnis, drittens die Lehrbriefe, die Einführung in die ganze Wahrheit und viertens die Offenbarung, das Kommende. Nun fällt auf, 3 plus 4 gibt 7. So haben wir also für die ganze Bibel eine von der Schrift selber herzuleitende Einteilung in 7 Teile, und damit wird durch die Zahl der Vollkommenheit auch ausgedrückt, dass der Kanon, die schriftliche Offenbarung Gottes, vollendet und abgeschlossen ist. Also, es wird uns deutlich, das Gesetz Mose steht ganz am Anfang, und im Kern finden wir hier eigentlich alles verborgen, was dann in der späteren Offenbarung der Schriften entwickelt und ausgeführt wird. Bis dahin, eine kleine Frage, oder? Es ist ja ein Seminar, nicht ein Vortrag, und der Unterschied zwischen einem Seminar und einem Vortrag ist, dass bei einem Vortrag spricht einer und bei einem Seminar sprechen alle. Ja, die Apokryphen, da handelt es sich ja um einige Bücher, die in katholischen Bibelausgaben speziell eingefügt sind als Anhang zum Alten Testament. Das sind Bücher, die sind entstanden nach Malachi, dem letzten Schriftpropheten der Bibel, aber vor dem Neuen Testament. Die katholische Kirche hat diese Bücher eingefügt, schon in der lateinischen Übersetzung, in der Vulgata, die um 400 nach Christus gemacht worden ist. Aber Hieronymus, der Übersetzer damals, hat gesagt, dass sie eben nicht der Heiligen Schrift gleich zu achten sind. Jedoch in der Gegenreformation, da haben ja die, nachdem die Reformatoren betont hatten, allein die Schrift hat Autorität und Gültigkeit. Und all die Konzilien, all diese Entscheidungen der Päpste und so weiter, das hat überhaupt keine Aussage und Autorität, wenn es nicht durch die Schrift selber untermauert ist. Also in Verlegenheit muss die katholische Kirche Argumente finden, um wenigstens einige ihrer Lehren zu stützen. Und da wurden am Konzil von Trient im 16. Jahrhundert wurde betont, dass wer die Apokryphen ablehnt als Gottes Wort, er sei verflucht. Also da wurde das wirklich zum eindeutigen Dogma erhoben. Damit haben sie ihren heiligen Hieronymus verflucht, weil der Übersetzer der Vulgata hat ja gesagt, die sind nicht der Schrift gleich zu achten. Nun, das macht nicht viel aus, aber so haben also, können wir sagen, nach 2000 Jahren kommt plötzlich die römische Kirche und erklärt Bücher, die im Judentum nicht zur Schrift gerechnet wurden, zur Heiligen Schrift. Was man nämlich bedenken muss, in Römer 3, Vers 1 heißt es ja, dass Israel die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Und so war es also nicht die Aufgabe der römischen Kirche, über das Alte Testament zu bestimmen, welche Bücher dazugehören, welche nicht, sondern das war Aufgabe des Volkes Israel, den Kanon zu erkennen. Im Talmud steht an zwei Stellen Folgendes: Nach den letzten Propheten, Sacharja, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Also mit dem Weggang von Malachi wurde in Israel deutlich, wir haben nicht mehr solche Propheten mit dieser Autorität wie die früheren Schriftpropheten. Sogar in einem der apokryphen Bücher, 1. Makkabäer 9, da wird die Verfolgungszeit der Makkabäer beschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus. Und da heißt es, und war in Israel so große Trübsal, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Eindrücklich, nicht wahr? Also das war ein allgemeines Bewusstsein, dieses Fehlen von Schriftpropheten. Kommt sogar in den Apokryphen selbst zum Ausdruck. Weiter ist zu beachten, die Apokryphen behaupten auch gar nicht, Gottes Wort zu sein. Zum Beispiel der Schreiber des zweiten Buches, Makkabäer, schreibt am Schluss, es ist nicht lustig, immer Wein zu trinken, auch nicht immer Wasser, sondern ab und zu Wein und ab und zu Wasser. Und so hoffe er quasi mit seinem Buch auch zur Abwechslung beigetragen zu haben. Also, sein Buch sollte nicht Gottes Wort sein, sondern lediglich höhere geistliche Unterhaltungslektüre. Der Wert der einzelnen Bücher ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel das erste Buch Makkabäer ist geschichtlich extrem wertvoll und wichtig. Das zweite weniger, denn es ist stärker gefärbt von pharisäischen Ideologien. Dann andere Bücher wieder sind völlig wertlos. Also Märchenbücher wie Daniel und der Drache in Babel und solches Zeugs. Also wenn man das liest, so wie ein Märchen. Ja, ist eben auch eins. Also, so kann man die Bücher einteilen in verschiedene Kategorien. Zum Teil wertvoll, zum Teil gar nicht. Und da gibt es auch dazwischen durch andere. Zum Beispiel das Buch Sirach ist eigentlich nichts anderes als das Werk von einem Rabbiner, der das Gesetz Mose, die Propheten und die Schriften, so heißt es in der Einleitung, studiert hat und wollte aufgrund seiner Weisheit, die er dadurch bekommen hat, in Israel lehren, wie man das praktisch ausleben soll. Also das Buch Sirach ist in dem Sinn ein praktischer Kommentar. Gut, also, ich glaube, das macht deutlich, dass wir starke Argumente haben, um diese Bücher eben nicht mit der Bibel in Verbindung zu bringen. Das reicht das, ja? Gut, und weiter? Ja, aber dort ist es das Unproblematische, weil es eigentlich keine der großen Kirchen gibt, die irgendwelche apokryphen neutestamentlichen Schriften anerkennt. Also das sind dann schon ganz extreme Sekten, die solche Bücher irgendwie aufnehmen. Es gibt ganz viele Bücher unter falschem Namen, wie zum Beispiel das Thomas-Evangelium, eine Petrus-Apokalypse und so weiter. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium stammt aus dem Jahr etwa 140 nach Christus. Also Thomas war schon längst gestorben. Der Apostel Thomas ist also eine Fälschung unter falschem Namen. Und das ist gerade das Eindrückliche, das zu sehen, wie die alte Kirche sehr sorgfältig vorgegangen ist und alle diese Fälschungen wurden hinausgeworfen. Man hat manchmal so naive Vorstellungen, wie die Leute vor 2000 Jahren, die waren nicht so kritisch und so scharf denkend wie heute wissenschaftliche Menschen. Das Gegenteil davon ist wahr. Also man hat sehr genaue Nachforschungen betrieben und hat solche Fälschungen samt und sonders abgelehnt und verworfen. Und was hineingekommen ist in den neutestamentlichen Kanon, das sind allein die echten, nachweislich echten Schriften. Es gab natürlich schon im ersten Jahrhundert Fälschungen. Paulus schreibt ja im 2. Thessalonicher 2, die Thessalonicher sollen sich nicht durcheinander bringen lassen durch Briefe als durch uns. Sie haben also schon gefälschte Briefe bekommen. Und dann sagt er aber am Schluss, in den zwei letzten Versen von 2. Thessalonicher, der Gruß mit meiner ist Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem meiner Briefe ist. So schreibe ich, Also Paulus hat in jedem seiner Briefe die Schlusssätze eigenhändig geschrieben als handschriftlichen Beweis für die Echtheit seiner Briefe. Und so war man also sehr darauf aus, schon vor 2000 Jahren, das ganz genau abzuklären und nur echte Bücher aufzunehmen. Und so haben wir eben diese Siebenteilung, die vollkommene Schrift, abgeschlossen und vollendet. Sonst noch etwas?
Ja. In der hebräischen Bibel auch so angeordnet,
oder? Ja, die sind so, in allen hebräischen Ausgaben sind die in dieser Dreiteilung aufgeführt. Darum nennen die Juden das Alte Testament Tanach, nach den drei Buchstaben T-N-K. T steht für Torah, das Gesetz, N steht für Neviim, die Propheten, und K, weich ausgesprochen, dann für Ketuvim oder Ketuvim, für Schriften. Das sind die drei Teile. Also wenn man mit Juden spricht, sollte man möglichst vermeiden zu sprechen vom Alten Testament, denn das ist für sie wie eine Beleidigung, als wäre das irgendwie vorbei, passé. Es ist gut, wenn man spricht über den Tanach. Und dann, wenn man das Vertrauen hat, dann kann man darauf hinweisen, ja, es gibt einen alten Bund, denn vom Sinai, das ist der alte Bund, denn Jeremia schreibt ja von einem neuen Bund. Und wenn Jeremia von einem neuen Bund spricht, dann hat er den ersten Bund vom Sinai alt gemacht. Also ist das nicht eine Erfindung von Christen, sondern das findet man selbst im Tanach, ja? Gut, noch etwas? Ja, dann gehen wir weiter und beginnen mit dem ersten Buch Mose. Die deutsche Bibelausgabe ist sehr fantasielos. Man hat einfach die Bücher so durchnummeriert von 1 bis 5. Im Französischen und im Englischen hat man wenigstens für jedes Buch einen Namen. Im Englischen heißt das erste Buch Genesis, also das Buch der Ursprünge. Das zweite ist Exodus, was so viel heißt wie Auszug, denn es beschreibt den Auszug aus Ägypten. Das dritte Buch Levitikus drückt aus, es ist ein Priesterhandbuch, das Buch der Opfer, also speziell in Verbindung mit dem Stamm Levi. Dann das vierte Buch wird genannt Number, also Zahl, weil es am Anfang und am Ende und gegen Ende eine Volkszählung darin gibt. Das ist ein bisschen fantasielos, dieser Name, denn das Buch umfasst ein bisschen mehr als nur gerade zwei Volkszählungen. Dann Deuteronomium, das fünfte Buch, Deuteronomy auf Englisch, heißt Wiederholung. Und zwar, weil Mose Abschied nehmend in den Ebenen von Moab, also gerade noch jenseits des Jordans gegenüber von Jericho, nochmals das Gesetz, das bisherige Gesetz, ausgelegt und erklärt hat für die Verhältnisse im Land. Aber auch das ist ein bisschen fantasielos, es ist nämlich nicht einfach eine Wiederholung, sondern eine massive Ausweitung und Erklärung in einem ganz neuen Kontext. Aber in der hebräischen Bibel findet man noch bessere Namen. Und zwar hat man den Namen immer genommen aus dem ersten Vers des Buches. Und wir werden gleich sehen, wie treffend diese Namenswahl jeweils war. Das erste Wort im ersten Buch Mose heißt auf Hebräisch Bereshit. Also wir lernen jetzt gleich noch ein bisschen Hebräisch lesen, und zwar nach der ganzheitlichen Methode. Wir lernen ganze Wörter, ja? Ohne die Buchstaben zu lernen. Bereshit, auf Deutsch zwei Wörter, im Anfang. Be heißt im und Reshit heißt Anfang. Und wenn wir uns das gut überlegen, ist das erste Buch Mose ja tatsächlich das Buch der Anfänge. Es wird uns nämlich berichtet über die Erschaffung, den Ursprung des Himmels, dann der Erde, der Pflanzen, Tiere, der Menschen. Und weiter sehen wir, wie Gott die Ehe eingesetzt hat, also auch der Ursprung der Ehe. nicht eine Erfindung der Menschen oder eine künstliche Abmachung, sondern von Gott gestiftet. Dann die Familie als Zelle der Gemeinschaft. Das erste Buch Mose berichtet uns auch über den Ursprung des Bösen, der Sünde, des Todes. Es wird uns deutlich gemacht, der Tod ist nicht einfach etwas, das so schlechthin zum Leben gehört, sondern etwas ganz Unnatürliches. Es wird uns erklärt, wie es überhaupt zum Tod gekommen ist, wie es überhaupt zum Leiden gekommen ist. Also die größten Fragen der Menschheit, woher kommt das alles, wird uns in diesem Buch beantwortet. Es wird uns auch erklärt, woher kommen die Völker der Welt. So nebenbei gesagt, die griechische Philosophie hat ihre Ursprünge im Nachdenken der alten Griechen über das Phänomen, dass es verschiedene Stämme gibt. Sie haben sich gefragt, woher kommt das eigentlich, dass es so verschiedene Stämme und Völker gibt? Das war ein wesentlicher Auslöser der zur griechischen Philosophie, eine spekulative Philosophie, geführt hat. Sie konnten die Antwort nicht geben, aber in 1. Mose wird uns auch das enthüllt. Es wird uns auch erklärt, warum gibt es viele Sprachen, woher kommen die Sprachen? Und es wird uns auch erklärt, woher kommt das auserwählte Volk, das Volk Israel. Also wirklich das Buch der Ursprünge, das uns auf eine der tiefsten Grundfragen des Menschen Antwort gibt, nämlich woher sind wir? So wie übrigens dann auch das letzte Buch der Bibel, also quasi die ganze Schrift überblicken, das letzte Buch gibt uns speziell Antwort nicht auf das Woher, sondern auf das Wohin des Menschen und der Menschheit. Eine gewaltige Frage wurde von dem Engel des Herrn an Hagar gestellt. 1. Mose 16, Vers 8. Sie war ja Hals über Kopf aus prekären, familiären Schwierigkeiten geflohen in die Wüste. Und da begegnet ihr der Herr. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das war die Frage auf ihre momentane Situation, aber es ist genau die tiefste Frage, die uns gestellt werden kann. Woher kommst du? Wohin gehst du? Und es sind genau die Fragen, die der Mensch durch eigenes Nachdenken, durch eigene Forschung nicht beantworten kann. Gerade die Frage der Ursprünge kann uns die Wissenschaft nicht beantworten. Und zwar einfach da aus dem Grund, weil es keine Zeitmaschinen gibt. Und es wird sie auch nie geben. Wir können nicht zurückgehen und schauen, wie die Welt entstanden ist. Und es gibt auch keine Zeitmaschinen, um in die Zukunft zu gehen, um uns zu beantworten, wohin wird die Menschheit gehen, wohin gehe ich? Und so werden uns gerade diese tiefsten Fragen des menschlichen Herzens überhaupt im ersten und im letzten Buch der Bibel auf gewaltige Art enthüllt und beantwortet. Und das hilft uns dann überhaupt, ganz persönlich auch Antwort zu geben auf Gottes Frage. Das ist die erste Frage überhaupt in der Bibel. In 1. Mose 3, Vers 9. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Also ganz persönliche Standortsbestimmung. Wo stehe ich in Bezug auf Gott? Helfen, dass wir diese Frage ganz persönlich beantworten können. Ist bis dahin noch etwas? Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir finden in dem Buch Mose, ersten Buch Mose, wie der Mensch erschaffen wird. Kapitel 2, Vers 7 wird uns gesagt: Und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. So beginnt also das erste Buch Mose mit dem Menschen als lebendige Seele, hineingesetzt in die Weite des Gartens Edens, in der Heimat, in Gemeinschaft mit Gott. Gott wandelte ja im Garten, hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Und wie endet das erste Buch Mose? Was ist der letzte Vers des ersten Buches Mose? Ihr könnt es aufschlagen. Eigentlich ein Schock. Es endet mit der Josefsgeschichte, gut. Aber was steht da in 50:26? Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Das Buch endet mit einer Leiche. In der Enge eines Sarges, in der Fremde in Ägypten, im Land der Götzendiener. Also krasser könnte Anfang und Ende des ersten Buches Mose gar nicht sein. Und dabei haben wir ein Kapitel, das gewissermaßen den Schlüssel gibt, den Wendepunkt anzeigt, der zu diesem Ende führen konnte. Und das ist 1. Mose 3, das Kapitel mit dem Sündenfall. Dort wird uns erklärt, wie aus dieser Herrlichkeit, mit der das erste Buch Mose beginnt, so verdorben werden konnte der Mensch in der Enge, in der Fremde, also entfremdet im Land der Götzendiener und unter dem Schicksal des Todes. Und es wird uns gezeigt, es hat alles damit begonnen, dass der Mensch Gottes Wort nicht geglaubt hat. Die Schlange hat Eva gesagt, mitnichten werdet ihr sterben. Was so viel bedeutet, Gott hat gelogen. Und Gott hat euch, mag euch nicht mal Glück gönnen. Übrigens können wir das ganz kurz aufschlagen, 1. Mose 3. Vers 1. Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Hat jemand eine andere Übersetzung da? Als ich habe jetzt alte Elberfelder gelesen. Hat jemand neue? Luther? Ja, was steht in Luther? Ja. Nur gerade, hat Gott wirklich gesagt von dort?
Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten.
Und das ist eigentlich etwa gleich wie alte Elberfelder.
Was
ist?
Habe ich.
Ja, lesen Sie.
Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen?
Ah, die haben das nicht verbessert in der Revision. Hat niemand eine andere? Ja, das ist ja gar nicht deutsch. Wir sagen doch nicht, ihr sollt nicht essen von jedem Baum. Das sagt man doch nicht. Auf Deutsch sagt man, ihr sollt von keinem Baum essen. Nicht von jedem Baum heißt von keinem. Das ist nämlich die hebräische Ausdrucksweise, um zu sagen, von keinem. Auch heute noch im modernen Hebräisch, in Umgangssprache, sagt man, von nichts essen, dann heißt, sagt man, von allem nicht essen. Ja? Und das ist doch viel, viel krasser. Die Schlange hat nicht nur gesagt, aha, Gott hat euch einen Baum unterschlagen. Nicht das war die Aussage. Das wäre schon hässlich genug gewesen. Aber die Schlange sagt, was? Gott mag euch nicht mal einen Baum gönnen. wirklich völlig ins andere Extrem gegangen, um eben Misstrauen wecken zu können. Also die Schlange sagt, Gott hat euch überhaupt nicht lieb, er mag euch überhaupt nichts gönnen. Dabei war es ein Baum, der ausgeschlossen war, und sonst hatten sie alle die lieblichen Bäume zur Verfügung. Und Eva ist darauf eingestiegen, hat Zweifels sich säen lassen ins Herz und aus dem Anzweifeln von Gottes Wahrheit, von Gottes Wort, ist die ganze Katastrophe, das ganze Elend der Menschheit von Blut, von einer Geschichte mit Blut und Tränen bis zum heutigen Tag entstanden. Und das wird uns im ersten Buch der Bibel gezeigt, um uns zu zeigen, wie schlimm es ist, wenn wir Gottes Wort kein Vertrauen schenken. Da ist die Quelle von allem Unheil und aller Not der Menschheit. Gut, es ist Zeit für 10 Minuten Pause. Dann fahren wir weiter mit der Antwort auf das erste Buch Mose, und das ist das zweite Buch Mose.